Ich persönlich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass er an Kampfhandlungen beteiligt war. Und ich halte es eigentlich auch für wahrscheinlich, dass er in dem Zusammenhang halt eben auch Verbrechen begangen hat. Der IS ist nun mal eine Terrororganisation und die Jesiden sind dort aufs aller Schlimmste behandelt worden. Es gab Vergewaltigungen, Versklavungen, Tötungen. Es erscheint mir, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, dass er davon, wenn er nicht selbst daran teilgenommen hat, so zumindest davon nichts mitbekommen hat oder vielleicht direkt auch gesehen hat vor Ort.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und heute geht es um einen jungen Mann aus Herford, Murat D. Murat D. gehört zu den bekannten Herforder Salafisten, die sich radikalisierten und sich dann den IS-Terroristen anschlossen oder es jedenfalls versuchten. Murat D. soll in Syrien ums Leben gekommen sein. Es ist ein Fall mit vielen Fragezeichen. Wie konnte es soweit kommen, dass Murat D. sich dem IS anschloss? Wie hat er das gemacht und ist Murat D. wirklich bei Kämpfen im syrisch-irakischen Kriegsgebiet umgekommen? Antworten erhoffe ich mir vom Kollegen Jobst Lüdeking. Hallo überhaupt.
Hallo Birgit.
Jobst, du bist Redakteur bei der Neuen Westfälischen in Herford und hast über den Fall Murat D. immer wieder berichtet. Was kannst du uns über die Person Murat D. erzählen? Wie ist er aufgewachsen?
Das ist eigentlich eine Geschichte eines mehr oder minder sympathischen jungen Mannes, der dann aber auf einmal komplett kippte und sich dem IS angeschlossen hat. Seine Lebensverhältnisse sind also eigentlich nicht besonders einfach. Sein Vater ist früh gestorben, er ist dann von seiner Mutter erzogen worden und was dann noch dazu kommt, es gab dann in den 90er Jahren einen weiteren Schicksalsschlag. Sein Bruder ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das hat ihn dann also auch nochmal sehr mitgenommen. Er hat also, wie Freunde sagten, sehr unter diesem Verlust gelitten.
In der Schule lief es für Murat D. auch nicht wirklich rund.
Nein, eigentlich auch nicht. Er hatte eigentlich das Problem, dass vielleicht viele junge Menschen mit Migrationshintergrund haben, dass sie eben halt schulische Probleme aufweisen können. Das muss ja nicht immer so sein. Aber Fakt ist einfach, dass er 1999 die Schule in Herford ohne Abschluss verlassen haben soll. Wie gesagt, wir können das eigentlich immer nur aufgrund von Gesprächen mit Freunden bzw. Bekannten rekonstruieren. Mhm. Und eigentlich ist es danach eigentlich auch nicht besser geworden, sondern er ist in eine Ausbildungsmaßnahme gegangen bzw. man hat versucht, ihm eine Ausbildung angedeihen zu lassen. Das ist gescheitert. Weitere Hilfsangebote sind an ihm dann also eigentlich auch abgeperlt. Und schließlich war er erwerbslos, auf Hartz IV angewiesen. Es gab dann zwischenzeitlich nochmal den Versuch, ihn in einem Wohnprojekt unterzubringen. Aber das ist eigentlich auch alles ins Leere gelaufen.
Jobst, weißt du, wann und wie er Kontakt zur islamistischen Szene bekommen hat?
Da gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Darstellungen. Also eine, die wir gehört haben, ist, dass er unter anderem während seiner Unterbringung in diesem Wohnprojekt erste Kontakte mit der Herforder Islamistenszene gehabt haben soll. Es gibt Berichte, dass er angeblich über, er hat also zum damaligen Zeitpunkt bereits wohl Drogen genommen oder im stärkeren Maße sogar schon Drogen genommen, Kontakt zu islamistischen Dealern hatte. Und die haben ihn dann mit Drogen versorgt und so ist dann der erste Kontakt zustande gekommen. ist natürlich für jemanden, der bis dato eigentlich mehr oder minder gescheitert war, ist das natürlich eine tolle Sache. Und er fand also zum allerersten Mal Erfolg und eben halt auch in dieser Szene Anerkennung.
Ja, und irgendwann muss er dann ja den Entschluss gefasst haben, nach Syrien zu gehen, in den sogenannten Heiligen Krieg. Das war aber nicht ganz so leicht. Wie hat er das gemacht?
Ich denke mal, dass da natürlich über die Jahre oder über die längere Zeit eine Radikalisierung erfolgt ist. Also er lebte dann ja auch zeitweise in einer betreuten Wohneinrichtung. Und hat sich dann eigentlich auch immer mehr in die Religion hineingesteigert. Also es ist, wie gesagt, kein Prozess, der von vorne feststand, sondern ein Prozess, der sich eben halt im Laufe der Jahre abgespielt hat und der dann halt eben schließlich dazu führte, dass er bereit war, beziehungsweise dass er so radikalisiert war, dass er eben halt auch bereit war, nach Syrien zu gehen. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte eines Bekannten, der erzählte, dass Murat ihm gesagt hätte, er würde ihm ein Buch mitbringen, also sehr wahrscheinlich den Koran, und den solle er lesen. Und in den anderen Fällen hieß es dann also auch, dass er zum Beispiel irgendjemanden, der, ich sage das jetzt mal, einen gotteslästerlichen Witz machen wollte, wohl auch damit gedroht hatte, dass er ihn dann töten würde.
Und wie ist der dann in den sogenannten Heiligen Krieg gezogen? Wie hat er das dann gemacht?
Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Darstellungen. Wir können natürlich nur über seine Reiseroute Vermutungen anstellen. Die Ermittler, die damals im Umfeld der Herforder Islamisten ermittelt haben, gingen davon aus, dass der Kontakt über eine, ich nenne das jetzt mal, graue Eminenz der Herforder Islamisten-Szene gelaufen ist. Mhm. Dieser Mann ist Tschetschene, 2001 nach Deutschland gekommen, wurde von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestuft. Und dieser Mann hat eigentlich eine ganze Menge junger Menschen um sich herum rekrutiert. Und sehr viele von denen, also nicht nur Murat D., sind dann auch nach Syrien in den Heiligen oder aus ihrer Sicht in den Heiligen Krieg gezogen. Man nimmt an, dass es ein Netzwerk gab, das die jungen Männer über Griechenland, die Türkei, dann eben halt nach Syrien zu den entsprechenden Terroristeneinheiten geschleust hat.
Wann war das?
Das muss so um 2013 rum gewesen sein.
Also er ist über die Türkei dann nach Syrien. Wie hat er das gemacht? Weißt du das?
Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil da fehlen uns jetzt natürlich die Daten über die Reiseroute. Es kann auch durchaus sein, dass er einfach geflogen ist. Andererseits gibt es natürlich die Möglichkeit, weil die deutschen Sicherheitsbehörden diese Jungs natürlich im Fokus hatten, dass er den Landweg genommen hat.
Was auffällig ist oder was ich gelesen habe, ist, dass er seinen Pass verlängern musste. Er war also schon in Syrien, ist dann von Syrien in die Türkei und wieder zurück über die Grenze. Jobst, gibt es eine Erklärung dafür, dass der Herforder ohne weiteres die Grenze passieren konnte, um den Pass zu verlängern?
Murat D. ist ja türkischer Staatsbürger und die türkischen Behörden sind natürlich darüber informiert worden, auch von den deutschen Sicherheitsbehörden, dass da möglicherweise jemand sich zum IS absetzen will. Andererseits denke ich mal, also vielleicht ist es den türkischen Sicherheitsbehörden entgangen. Andererseits denke ich natürlich auch, dass es die Türken natürlich damals eher pragmatisch gehandelt haben, weil der IS natürlich an ihrer Landesgrenze eine latente Gefahr darstellte. Und das heißt, man wollte nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, Anschläge im eigenen Land haben, Klammer auf, die gab es dann ja auch später nochmal, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und der zweite Punkt, und ich denke mal, der ist eigentlich auch sehr wesentlich, der IS hatte sich ja ganz stark auf die kurdische Miliz YPG und dann halt eben auch auf die PKK. Also die YPG gilt ja als Ableger, als syrischer Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK fokussiert. Und dann galt einfach, sagen wir mal, das sehr pragmatische Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Lass ihn rein und lass ihn dann gegen unsere Feinde weiterkämpfen.
Jobst, bevor wir mit dem Fall Murat D. weitermachen, wir sprechen die ganze Zeit vom IS. Könntest du kurz was zum Islamischen Staat sagen, wofür der steht?
Die Ideologie des IS ist eigentlich sehr rückwärtsgewandt. Also es geht darum, dass die Salafisten eine ultrakonservative Strömung im Islam darstellen. Ein Teil dieser Salafisten ist, ich sage jetzt mal, sehr rückwärtsgewandt, nicht unbedingt gewaltbereit und harmlos, aber der IS ist eben halt der terroristische Flügel dieser Bewegung, der sich in seiner Ausrichtung auf einen ursprünglichen Islam beruft, mit der entsprechenden Gesetzeslage der Scharia, mit, ich sag jetzt mal, bei Diebstahl Hand abhacken, Frauen müssen verschleiert sein. Und das einzige Buch, das dann in dem Moment zählte, war der Koran. Darüber hinaus galten halt eben auch Bilderverbote. Also eigentlich ein sehr, sehr weit gefächerter Bereich. Also die Leute in den vom IS besetzten Gebieten mussten sich zum Beispiel Bärte stehen lassen. Das ist so das, was wir noch mitbekommen haben.
Mhm. Der IS war eine Terrorherrschaft. Besonders schlimm hat es die Jesiden getroffen. Viele Jesiden sind getötet worden. Vielleicht weißt du das, inwieweit war Murad D. an der Tötung tausender Unschuldiger im Irak und in Syrien beteiligt?
Das können wir einfach nur vermuten. Also ich persönlich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass er an Kampfhandlungen beteiligt war. Und ich halte es eigentlich auch für wahrscheinlich, dass er in dem Zusammenhang halt eben auch Verbrechen begangen hat. Der IS ist nun mal eine Terrororganisation gewesen und die Jesiden sind dort aufs aller Schlimmste behandelt worden. Es gab Vergewaltigungen, Versklavungen, Tötungen. Es erscheint mir, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, dass er davon, wenn er nicht selbst dran teilgenommen hat, so zumindest davon nichts mitbekommen hat oder es nicht vielleicht direkt auch gesehen hat vor Ort.
Er ist ja auch ausgebildet worden in einem IS-Camp.
Die IS-Kämpfer, die sich dann nach Syrien abgesetzt hatten, die hatten Kampfnamen, um schwerer erkannt zu werden. Und Murad D. nannte sich damals Abu Dawud al-Almani. Und er hatte dann also nach seiner Ankunft in Syrien zunächst eine Ausbildung in einem IS-Camp absolviert.
Es gibt ja auch Bilder von Murad D. aus Syrien. Kennst du die? Weißt du, was darauf zu sehen ist?
Ja, das ist eine seiner Facebook-Bilder. Lehnt er friedlich und nachdenklich an einer Hauswand, macht offenbar Pause, hat ein Sturmgewehr in der Hand. Ich denke, das ist ein Kalaschnikow. Und das Bild soll in der Nähe von Raqqa aufgenommen worden sein. Raqqa, muss man dazu sagen, ist eine 200.000 Einwohnerstadt, galt damals als so etwas wie die inoffizielle Hauptstadt der Terrororganisation IS.
Weißt du, ob Murad D. in dieser Zeit noch Kontakt in die Heimat hatte, also zu Freunden oder seiner Mutter in Herford?
Die Islamisten haben damals das Internet sehr stark und nutzen es auch ja heute noch sehr stark genutzt, um halt für sich, für ihre Sache zu werben. Und er hatte eigentlich auch nach wie vor per Internet wohl Kontakt zu den Anhängern in Herford und hat entsprechend auch Kontakt gehalten.
Offensichtlich lebte Murad D. ja in Raqqa, wie du sagtest, oder in der Umgebung. Dort heiratete er sogar und war bis zu seinem mutmaßlichen Tod mit dieser Frau auch zusammen. Das war aber keine für uns herkömmliche Ehe. Was ist über die Eheschließung und die Ehefrau bekannt?
Also so rückwärtsgewandt, wie uns die Islamisten in dem Moment erscheinen, die Art der Eheschließung war dann doch oder scheint dann doch eher sehr modern zu sein. Braut und Bräutigam haben sich nämlich über das Internet kennengelernt.
Ach. Ja.
Also ich weiß nicht, ob es eine Art Dating-App für Islamisten gibt. Fakt ist einfach, die Dame, die er dann also auch später geheiratet hat, kam aus Köln, die war 15 Jahre älter als er, war eine Deutsch-Türkin und anders als er, und das zeigt einfach auch die Gegensätze, sie hatte ein abgeschlossenes Politikstudium, ja, und die Ehe wurde dann mehr oder minder online erstmal nach islamischem Recht geschlossen und über Skype. Und sie ist dann also auch zunächst, also sie hat ihren Mann in Köln verlassen und ist dann mit ihrem Sohn zunächst mal zu Murad D. in die Türkei gefahren.
Und dort haben Sie sich da getroffen?
Da haben Sie sich dann getroffen und haben dann also auch zusammengelebt.
Jups, kannst du was über dieses gemeinsame Leben der beiden erzählen? Weißt du da was drüber? Also die waren dann in der Türkei. Ich dachte, die wären in Syrien.
Sie sind dann nachher auch wieder von der Türkei nach Syrien gewechselt. Beziehungsweise haben dann im irakischen Tal Afar ein Haus bekommen, das die schiitischen Bewohner verlassen mussten. Entweder sind die geflohen oder sie wurden vor die Tür gesetzt. Ja, und das Leben dieser Familie lief eigentlich, scheinbar normal. Also die Kölnerin führte den Haushalt und Murat D. als praktizierender IS-Terrorist brachte das Geld nach Hause. Das waren, wenn das richtig ist, damals rund $250 Lohn.
Jobst, große territoriale Verluste schwächen den IS immer mehr. Im Oktober 2017 wird Raqqa von der Freien Syrischen Armee befreit. Weißt du, ob Murat D. zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist?
Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass er das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr war. Ach. Nach dem bisherigen Stand soll er wohl Ende 2016 bei Kämpfen ums Leben gekommen sein. Also 10 Monate vor der Einnahme von Raqqa. Also nach dem derzeitigen Stand ist es so, dass kurdische Kämpfer seinen Pass gefunden haben. Und zwar samt des Verlängerungsstempels, der in der Türkei draufgedrückt worden war. Und die kurdische Nachrichtenagentur Hava News Agency hatte also auch den gefundenen Pass veröffentlicht. Und danach war das Reisedokument also am 3. September ausgestellt worden und wie gesagt, der Geburtsort Herford, Alemannia, war dort aufgeführt.
Aber ob er jetzt bei Kämpfen getötet wurde oder wie er ums Leben kam, mutmaßlich, weiß man nicht.
Das weiß man tatsächlich nicht. Aber nach dem islamischen Recht müssen ja Verstorbene relativ schnell beerdigt werden. Und das bedeutet, dass er möglicherweise relativ schnell von den anderen IS-Terroristen beigesetzt wurde.
Wie ging es nach dem vermeintlichen Tod von Murat D. mit seiner Witwe weiter?
Die Dame hat eigentlich nach dem Tod, nachdem sie Witwe geworden war, nochmal wieder geheiratet, hat dann aber 2017 den Rückweg nach Deutschland angetreten. Also bis dato hatte der Islamische Staat, die Terrororganisation, ja immer weitere Gebiete verloren und ihr Ende, also ihr territoriales Ende, zeichnete sich ab. Und offensichtlich hatte sie dann also auch keine Lust mehr, an diesem Projekt teilzunehmen. Sie ist dann eigentlich auch nochmal in Deutschland festgenommen worden, saß in Untersuchungshaft und wurde dann auch in Düsseldorf vom dortigen Oberlandesgericht verurteilt.
Also ich muss nochmal nachfragen, Jobst, ist Murat D. tot?
Also wurde die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, die türkischen Behörden haben wohl bis dato keine Bestätigung des Todes gegeben. Darüber hinaus ist es auch so gewesen, und über den Fall hat er dann der Spiegel berichtet, dass es eine versuchte Einreise in den Iran gab, bei der ein Murat D. gefasst worden sein soll. Ob es sich dabei tatsächlich dann um unseren, in Anführungszeichen, unseren Murat D. aus Herford gehandelt hat, ist unklar.
Murat D. soll ja nicht der einzige Salafist aus Herford sein, der in Syrien getötet oder vermutlich getötet wurde oder sich dem IS angeschlossen hat. Jobst, was weißt du über die anderen Mitglieder der Herforder Salafisten-Szene? Da gab es jetzt gerade sogar eine neue erschreckende Meldung.
Das ist Tarek S., der eigentlich auch zu dem gleichen Umfeld wie Murat D. gehört. Tarek S. ist der junge Mann bzw. der Salafist, der offensichtlich versucht haben soll, mit einem LKW in eine Pro-Israel-Demonstration zu fahren, also nach dem Muster des Breitscheidplatzes. Die Ermittlungen laufen in diesem Fall und wir werden sicherlich sehen, was dabei rauskommt. Zumindest soll er sich entsprechend informiert haben, wo denn pro-israelische Kundgebungen stattfinden. Über die Szene kann man eigentlich in Herford sagen, dass man sie nicht direkt einschätzen kann. Also mir fallen auf Anhieb etwa 10 Personen ein, 10 junge Männer, die wohl alle mit Murat D., einem weiteren Konvertiten, der auch in Düsseldorf verurteilt wurde, aber auch mit Tarek S. nach Syrien gegangen sind und eigentlich alle ums Leben gekommen sind. Zumindest ist das so der Stand der deutschen Sicherheitsbehörden. Und von denen hat bislang keiner überlebt. Tarek S. ist dann halt eben nach Deutschland zurückgekommen, ist dort am Flughafen in Frankfurt festgenommen und auch verurteilt worden. Und was man natürlich noch sagen muss, im Gegensatz zu anderen vielleicht, hat er sich nie oder soll er sich nie vom IS bzw. vom Salafismus losgesagt haben und muss wohl eigentlich auch im Gefängnis noch versucht haben, entsprechend zu missionieren. Ob dem so ist, können wir jetzt natürlich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht weiter verifizieren, aber das ist so das, was man an Informationen hört, die durchgesickert sind. Und von daher scheint es möglich zu sein, dass er tatsächlich diesen Anschlag geplant hat in dieser Art und Weise.
Jobs, wenn du sagst, du alleine wüsstest schon von mehreren jungen Männern aus Herford, Salafisten, die sich dem IS angeschlossen haben. Ist Herford eine Salafisten-Hochburg?
Das ist natürlich schwer zu sagen, aber die Bilder, die wir aus der Hochzeit der Salafisten haben, zeigen den Mann, der hier als von den Sicherheitsbehörden als Gefährder aufgeführt wird, mit, ich würde mal sagen, geschätzt 30, vielleicht sogar 40 Leuten, 40 Zuhörern. Das heißt also, wenn wir auch nur einen Teil von Islamisten haben, die bereit waren, für ihre Sache zu sterben, dann haben wir doch zumindest ein relativ großes Umfeld von Personen, die sich solche Thesen anhören und, ich sag's mal so, möglicherweise denen auch gar nicht so unaufgeschlossen gegenüberstehen.
Murat D. bricht die Schule ab und geht immer mehr in der Drogenszene unter. Dann gerät er in den Sog einer extremistischen Ideologie und zieht schließlich in den sogenannten Heiligen Krieg des Islamischen Staats. Die Reise des Herforders endet vermutlich in Syrien, wo er laut unbestätigten Berichten getötet wird. Murat D. gehörte der Salafisten-Szene in Herford an. Gegen diese radikale Gruppe ist die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Razzien vorgegangen. Mindestens ein Mitglied dieser Szene ist weiter aktiv und soll, Stand heute, einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant haben. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Annalena Hinder. Zu Gast war Jobst Lüdeking. Danke, Jobst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.